Sonntagslesung an die Open-Source-Gemeinde in Chemnitz. Und es geschah an jenen Tagen, dass Nachrichten von nah und fern kamen, von Tischen mit kleinen und großen Maschinen, von Bildschirmen, die leuchteten, von Tastaturen, die klapperten. Sie, die Computer, waren zu Werkzeugen des Alltags geworden, die von allen benutzt wurden, von jung und alt, in Freud entleert, um zu lernen, zu teilen, Wissen zu suchen und sich zu unterhalten. Doch viele, die arm an Gütern und Glück waren, konnten sich diese nützlichen Begleiter nicht leisten. Ihr Dasein, abseits des digitalen Stroms, verharrte in der Stille. Und es geschah auch, dass nach den langen Schatten, die die Zeit der Covidien warf, jedes Schulkind einen Laptop oder ein Tablet brauchte, um an der Bildung teilhaben zu können, damit kein Wissen verloren ging und kein Geist zurückblieb. Und da traf es sich gut, als dass der Support für Windows 10 auslaufen sollte und die Tage seiner Wartung gezählt waren, die Menschen nach neuen Ufern suchten, sich jener Systeme zuwandten, die länger halten und von der Freiheit, von der Last ständiger Erneuerung sprachen. Und siehe, es bildete sich schon vor längerem eine Gemeinschaft, genannt die Computertruhe, deren Herzen weit und deren Wille stark war. Sie sammelten, was verlassen war, Geräte, die noch atmeten, aber nicht mehr begehrt waren. Von den Firmen entbehrt, von den Menschen vergessen. Sie heilten die Wunden von Eisen und Silizium, verwischten die Spuren der Vergangenheit und gaben sie weiter an die Bedürftigen, an die, deren Hände leer waren. Mit Weisheit und Umsicht wählten sie den Weg der Freiheit, des Teilens, der Offenheit. Linux und LibreOffice wurden ihre Gefährten, Boten einer neuen Zeit, frei von Fesseln, frei von Lasten. So wirkten sie mit Fleiß und Hingabe in den Städten von Chemnitz und Zwickau an Orten der Begegnung. 12 Seelen stark im Geiste, trotzten den Mühen des Alltags und auch den Lasten körperlicher Gebrechen. Um Licht in dunkle Räume und Keller zu bringen, um Brücken zu bauen zwischen den Welten, den digitalen und analogen. Und Linus sah, dass es gut war. Herzlich willkommen bei der Computertruhe Chemnitz. Wir sind Robert und Carola Köpferl und wir erzählen euch heute ein bisschen was vom Computertruhe-Standort Chemnitz.
Ja, schaut heute mal, was ich euch da mitgebracht habe. Einen Laptop frei vom Betriebssystem. Früher war mal Windows drauf und aktuell habe ich den mit DevZero und DD behandelt, um gleich einer Demonstration zu folgen.
Die Computertruhe Chemnitz, der Standort Computertruhe Chemnitz, sind so eine Handvoll Menschen gewesen aus der Bubble des Chaos-Treff Chemnitz und nun auch mit ein paar weniger chaotischen und dafür sortierten MitstreiterInnen in Chemnitz und in Zwickau und Chemnitz in zwei Standorten im Repair-Café und im Chaos-Treff selbst aktiv. Wie sind wir losgegangen? Es war der erste Covid-Winter, der zweite Covid-Frühling. Man hat ja damals so gerechnet. Und wir haben damals gemerkt, dass viele bedürftige Menschen, viele bedürftige Familien sich gar keine Computer leisten konnten in der Menge, wie sie gebraucht werden. Kinder konnten damals nicht ordentlich am Homeschooling teilnehmen. Und um ehrlich zu sein, hätte es mich damals als Teenager in der Zeit getroffen. Ich hätte wahrscheinlich kein Abitur gemacht und wäre irgendwann von der Schule gegangen. Und ehrlicherweise, das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, naja, denn wir wissen, Computer, egal ob Desktop-Rechner, ob Laptop-Rechner, auf Laptops oder Smartphones sind Begleiter unseres Alltags geworden. Wir nutzen sie, um miteinander zu kommunizieren, für unsere Aus- und für unsere Weiterbildung, zur Unterhaltung, aber auch um gesellschaftlich einfach teilhaben zu können oder sich politisch zu engagieren. Und Menschen, die über ein eher geringes Einkommen verfügen oder sich eben auch in einer finanziellen Notlage befinden, weil sie zum Beispiel nach Deutschland geflüchtet sind, können sich diese vielfältigen Möglichkeiten, die diese Wahnsinnskisten in der Hosentasche, in groß oder als Laptop auf dem Tisch einfach oft nicht leisten und sind ausgeschlossen, weil sie sich eben keinen Computer leisten können. Und auf der anderen Seite, das merken wir auch, Computer haben einen extrem schnellen Fortschritt in den letzten Jahren hingelegt. Und aufgrund des technischen Fortschritts werden die einfach sehr, sehr regelmäßig ausgetauscht. Man gönnt sich halt ab und zu was Neues, die Mediamarkt-Werbung, Saturn-Werbung, sie kommt ja auch immer regelmäßig in irgendwie Briefkästen oder in unsere Zeilen, kauft euch was Neues, kauft euch was. Und das ist, da kommen zwei Dinge zusammen, denn oft bleiben ja noch funktionsfähige Geräte über. Und nur weil, wie gesagt, der etwas zynisch erwähnte Windows 10 Support auslaufen wird, heißt es ja nicht, dass man die Geräte in den Müll schmeißen muss. Und wir, die Mitglieder des Vereins Computertour, haben uns das ein bisschen zur Aufgabe gemacht, in der Freizeit so ausgemusterte Geräte, sei es auch mal hier aus dem Uni-Rechenzentrum und den Punkt oder den Bogen zu spannen, also ich arbeite hier in der Uni, aber auch von Privatpersonen, von Privatfirmen instand zu setzen, alle Dinge herunterzulöschen, aus Überzeugung, aber auch einfach, damit sie besser funktionieren, Linux draufzuspielen und so Menschen Teilhabe zu ermöglichen und die Geräte kostenlos herauszugeben. Das ist jetzt nicht unsere Erfindung in Chemnitz gewesen. Das Projekt ist am April 2015 von dem damaligen Elz-Piraten, ja, Mitglieder der Piratenpartei im Landkreis Emmendingen, ganz im Süden Deutschlands, im Südwesten, im Rahmen sozusagen des Projekts gegründet worden und hat aktuell bundesweit 129 Mitglieder, ist ein eigenständig gemeinnützig anerkannter Verein. Und seit Februar 21 sind wir dabei und wenn man sich ein bisschen mal auf die 10 Standorte anguckt und sich die Jahreszahlen anguckt, das scheint ein Ding zu sein, das Menschen zieht und wir sind auch nicht die Einzigen. Also wer bei uns unten am gemischten Stand von Computertour und Chaos-Treff war, weiß, Hardware for Future zum Beispiel ist nebenan, die sind in Leipzig aktiv mit ähnlichen Zielen. Es ist nicht die einzige Initiative, die es gibt. Vielleicht ein bisschen auch mal noch zusammengefasst, Zweck und Ziele vielleicht schon soweit klar, aber es geht darum, digitale Teilhabe zu ermöglichen. Das erkläre ich immer am besten, wenn mich jemand fragt, was ist jetzt diese Computertruhe? Das Logo ist ja irgendwie so ein bisschen markant, so eine Schatzkiste. Je nach Standort guckt irgendwie ein Sightseeing-Moment, bei uns ist halt der Nischel aus der Kiste. Und die Frage, die ich dann immer stelle, ist erstens, besitzen Sie noch alte Computertechnik, die Sie nicht mehr brauchen, aber vielleicht für einen guten Zweck zur Verfügung stellen?
Ich würde jetzt nicht das 20 Jahre alte Windows XP-Laptop anschleppen. Damit kann wirklich niemand mehr was anfangen.
Aber die andere Frage, die oft gestellt wird, benötigen Sie einen Computer oder können Sie sich keinen leisten? Und zusammengefasst führt, können wir viele Ziele verbinden und nebenbei halt auch die Umwelt schützen. Weil, ich sage mal, so ein Computer besteht aus unglaublich vielen Rohstoffen, die nicht unbedingt unter immer sehr fairen menschlichen Mindestlohnbedingungen irgendwo auf dieser Erde aus der Erde geholt werden und alles, was weiter genutzt werden kann, ist ja immer super.
So ein 6-jähriges Gerät ist ja nicht schlecht.
Wie sieht das aus? Naja, der Antrag auf die Geräte ist sehr groß. Bedarf an Geräten, für was brauchen Menschen, die bei uns sozusagen so ein Gerät erfragen, für Sprachkurse. Es gibt auch Menschen, die haben wirklich keinen Laptop zum Beispiel daheim, und machen sich auf den Weg, zum Beispiel nach einer langen Suchterkrankung, Alkoholismus ist ja auch ein weit gesellschaftliches Phänomen, wieder in den Arbeitsmarkt zu finden. Und die haben ein Smartphone, die haben vielleicht ein 5 Jahre altes Smartphone, aber dann sollen sie an einem Webinar teilnehmen, an dem Bewerbungstraining. Und dann ist oft das Thema, brauche Rechner für. Und Menschen, die bei uns sozusagen einen Laptop auch erfragen, sind auch viele Menschen mit einem Fluchthintergrund. Die Ukraine ist vielleicht soweit klar, aber auch Syrien ist immer noch ein Thema. Palästina und so weiter, Afghanistan. Und es sind halt auch Menschen, Familien mit ein paar Kindern mehr, als wir das so ein bisschen bei uns in Deutschland kennen. Und da ist oft die Not groß. Denn die Menschen wollen für ihre Kinder oft ja auch einfach nur das Beste, nämlich dass sie in Deutschland an der Bildung teilnehmen und andere Chancen mal haben, als sie hatten. Und durch unsere Arbeit können wir das unterstützen. Und es erklärt aber auch ein bisschen das Thema, was brauchen wir denn im Wesentlichen? Wir brauchen oft einfach Laptops. Laptops, dann irgendwann halt auch PCs und Desktops. Am Stand kommt immer mal die Frage, wenn ich bedürftig bin, dann nehme ich doch alles. So eine Haltung, die ich halt schwierig finde, zugegebenermaßen. Weil es kommt ja immer darauf an, wie Menschen leben. Und wenn ich in einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen lebe, wo stelle ich denn da so eine Kiste hin? Punkt 1. Wenn ich sozusagen 4 Kinder in einem Kinderzimmer habe, wo stelle ich denn da so einen Laptop, also einen Computer, also einen Desktop hin? Punkt 2. Und manchmal möchte man sich auch mal zurückziehen oder in die Stadtbibliothek gehen, wo es zum Beispiel Internet gibt, dann brauche ich halt ein mobiles Gerät. Genau, was können wir immer gebrauchen? Das sind Laptops, PCs, ab und zu Monitore und vor allem SSDs. Also ja, Speichermedien. Wir kriegen die Dinger oft mit ganz normalen HDDs. Rechner werden aber, oder gar nichts. Also es ist ja total legitim, wenn ich eine große Firma habe zum Beispiel und uns die Laptops spende, baue ich die Festplatten aus. Weil was wir nicht können, ist die ganz datenschutzkonform mit allen Zertifikaten löschen. Das haben wir auch nicht vor. Also das Beste ist halt immer noch die Bohrmaschine vermutlich. Um es richtig, richtig tot zu machen. Das heißt, die kommen auch oft einfach ohne, ja, Festplatte. Und wir bauen halt SSDs ein. Dazu später noch einen kleinen Punkt. Und brauchen die halt immer wieder. Was, ja, wie läuft das bei uns? Kann man Kontakt über die Webseite? Wir haben ein Ticketsystem. Bei uns ist nicht 7/24 jemand da, weil wir haben alle in aller Regel irgendwie Jobs, Familie und so weiter. Das heißt, ich schreibe ein Ticket, ich brauche ein, ja, Laptop. Und dann ist es halt einfach so, wir machen die Übergabe im Chaos-Treff oder halt im Repair-Café, beides hier auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Beziehungsweise Menschen schicken uns auch gut gemeint ab und zu mal eine Anfrage, ja, mein Opa ist gestorben oder oft hier mein Ehegatte ist gestorben, der hatte doch noch den Laptop. Das sind dann manchmal die Windows XP-Dinger, die ein bisschen älter sind, die können wir dann nicht gebrauchen. Das heißt, oft einfach so uns ein Foto schicken, dann können wir es schon ungefähr zuordnen, dann können wir es gebrauchen, können wir es als Ersatzteilspender gebrauchen. Und manchmal muss man sich auch die Freiheit nehmen, Geräte einfach abzulehnen, weil man es ja nicht gebrauchen kann. Nicht alles kann man abnehmen. Genau, und dann bringen es halt Menschen vorbei, wir holen es ab. Wir haben aber auch viel Versand inzwischen, da diese kleine Anekdote. Manchmal fahre ich halt einfach mit der Schubkarre zur Packstation und hole Spenden ab. Das sieht dann immer ein bisschen ganz lustig aus. Vielleicht zu den Limits, die bei uns die Geräte haben, sind 10 Jahre. Das kommt immer drauf an. So ein Aldi-Meteon-Rechner ist mit 10 Jahren eigentlich für uns auch nicht mehr brauchbar. Ich sage mal, ein ordentlich solider Dell-Rechner geht halt auch noch mit 12 Jahren. Das ist so ein bisschen, kann schon funktionieren.
Man muss halt bedenken, das sind reale Menschen, bei denen die Zeit genauso fortschreitet wie bei uns, in der gleichen Geschwindigkeit, aller relativistischen Annahmen zum Trotz. Und die gucken auf reale Webseiten und ihr wisst ja selbst, wie voll die mit JavaScript sind. Da braucht man also heutzutage schon ein bisschen Power unter der Handfläche, dass die ordentlich laufen. Und mit was anderem können die ja nicht arbeiten, als die jetzt zeitgenössischen Webseiten, um irgendwas zu erreichen. Und wenn die das in endlicher Zeit können, ist das gut.
Wie kommt man einen Laptop bei uns? Oder einen Rechner? Selbes Thema, wir haben ein Ticketsystem, die Leute reichen das ein, ich brauche was, wir fordern jeweils einen Nachweis an. Das ist ein bisschen kompliziert, hat aber Gründe, es gibt nämlich sowas wie eine Abgabeanordnung, § 52, 53. Und da ist es einfach so, wenn wir die Laptops annehmen würden und einfach irgendwie herausgeben, dann sind wir so im halbkommerziellen Bereich und wir wollen aber als gemeinnützig gelten. Und deswegen gibt es halt Prüfungen der Bedürftigkeit, die wir machen müssen.
Sonst gibt, kommt die Umsatzsteuer.
Genau, also ganz klassisch, wer zum Beispiel BürgerInnengeld bekommt, ist bedürftig. Da gibt es immer ganz feine, kleine juristische Feinheiten. Das ist alles aber auch schön bei uns im Computertour-Wiki gelistet, wer das mal ein bisschen nachlesen will. Auch wieder über ein Ticketsystem. Was uns tatsächlich oft sehr am liebsten ist, wenn gemeinnützige Vereine das bei uns erfragen, ob sie zum Beispiel für Menschen, die sie betreuen, also es gibt ja auch gemeinnützige Träger, die zum Beispiel gerade in der Arbeitslosenhilfe zum Beispiel tätig sind. Weil dann müssen wir nämlich nur den Freistellungsbescheid prüfen für gemeinnützige Vereine, weil es mich persönlich, uns persönlich ja nie interessiert, was Menschen nicht bekommen. Also ich meine, so Bürgergeldbescheide, da sieht man, wie wenig Menschen bekommen. Und das hat mich ja persönlich eigentlich nicht zu interessieren und vermeide das auch sozusagen zu sehen, kriegst du es halt regelmäßig in die Hand. Was machen wir mit diesen Bescheiden? Also wir kopieren die nicht 10-mal, sondern die werden bei uns halt einfach digital abgelegt, digital gespeichert, wenn das Finanzamt mal nachfragt. In einem, ja,
Anfall von Wut.
Genau, naja, die haben halt genauso das Recht, bei Vereinen mal nachzufragen, wie es läuft. Und in einem verschlüsselten Tresorsystem, so dass da jetzt auch nicht jeder Mensch irgendwie reinschauen kann. Aber das den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entspricht. Was machen wir nicht? Also wir machen keine Gewährleistung, keine Garantie für die Geräte, weil es gebraucht und sozusagen wird auch kostenlos herausgegeben. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, es ist Ehrenamt und da ist es wichtig, Grenzen zu ziehen. Das heißt, wir machen keine Computerkurse. Wir geben ein bisschen eine Anleitung mit für zum Beispiel Ubuntu, aber wir machen keine Software-Schulungen. Wie funktioniert das? Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil Menschen gerne nachfragen. Und gerade wenn man weiß, es spricht sich herum, wir sind jeden Donnerstag im Repair-Café, da kommt die natürlich schon mal vorbei. Manchmal kann man ja schnell helfen in 3 Sätzen, aber alles, was länger ist, ist halt einfach nicht unser Bier. Wir machen das ehrenamtlich. Vielleicht noch ein paar Zahlen so zur Einordnung. Allein in Chemnitz kriegen wir pro Woche 40 bis 50 Anfragen für Laptops ins Ticketsystem rein. Nachfragen.
Nichtsdestotrotz.
Vielleicht ein bisschen zur statistischen Einordnung. Im Jahr 2023 haben wir in Chemnitz 62 Bildschirme herausgegeben, 82 Desktops und eine dreistellige Anzahl an Laptops und ab und zu mal kleinere Mengen Tablets. Also Tablets kommen selten rein, Tablets werden selten nachgefragt. Das ist so ein bisschen unter der Kasse Ware. Je nachdem, wenn man was da ist, wird man was nachgefragt. Aktuell haben wir, das sind wir auch schon angesprochen, wurden unten am Stand, ob wir die Raspis seien. Ja, die sehen wir auch. Mhm. Eine große Spende von Raspis bekommen. Da ist es gerade ganz interessant, weil das für Schulen zum Beispiel von Interesse sein kann. Die müssen wir allerdings genauso behandeln wie Computer. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Gemeinnützigkeitsnachweis oder einen Bedürftigkeitsnachweis, um die herausgeben zu können.
Drucker machen wir übrigens nicht. Das sind sehr undankbare Zeitgenossen, obwohl diverse Flüchtlinge auch sehr gerne Drucker und Scanner haben, weil die müssen ja mit den Behörden interagieren. Und naja, den Rest des Satzes spare ich mir jetzt einfach mal.
Ja, nee, macht einfach keinen Spaß. Also, gibt ja zwei
Faxgeräte haben wir auch ausgeschlossen.
Computer und Drucker sind zwei unterschiedliche Theologien und wir haben uns für Computer entschieden und das ist, glaube ich, ganz gut so. Rob, magst du mal was Praktisches erzählen? Mhm.
Ja, also ich versuche es mal noch mit dem HDMI. Vielleicht geht's nicht. Das muss der Zweier sein. Wenn es nicht geht, ist auch gut. Mhm. Oh, wow. Ja, also wir bauen halt gerne SSDs ein in Rechner, weil die kosten jetzt nicht so viel. Oftmals haben wir ja gar keine Massenspeicher. Und SSDs haben den Vorteil, auch ältere Rechner bekommen dadurch, wie die CT sagt, eine gewisse Schwuppdizität. Und so können wir eben einfach auch mal unsere Masse noch ein bisschen vergrößern, indem man ein schlechteres Gerät noch mit einer SSD ausstatten und dann läuft es trotzdem ganz gut. Hier habe ich jetzt eben einen Laptop mal eben mit Kali Linux gebootet. Wir haben relativ hemdärmlich für uns zur Geschwindigkeitssteigerung, weil wir ja Linux Mint installieren, weil es ja doch so ein bisschen am ähnlichsten ist, mal angefangen, so ein paar Images mit DD zu erstellen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das hier drauf kommt. Jetzt haben wir natürlich hier den Monitor so toll rüber. Und werde ich jetzt einfach mal in unsere Images-Verzeichnis, was hier in dieser Persistenz von dem Kali Linux drin ist. Das ist also noch eine weitere Partition, 64 GB. Gute Idee. Nee, so funktioniert es nicht. Fullscreen wird nicht helfen. Das unterstützt das nicht.
Wenn Sie so viel aufzeigst.
Nee. Aber LSBLK ist eine gute Idee, dass ich mich das Stick überschreibe. SDB ist das Stick. Also mache ich jetzt hier mein Beschreibeskript. Mit dieser tollen. Hier muss man übrigens Leertaste drücken. Dann kriegen wir so ein UEFI-Image. Und könnt das wunderbar auf SDA drauf spielen. Und jetzt dauert es halt einfach eine Weile, bis das Ganze auf der eingebauten Festplatte aufgespielt ist. Und dann bootet der von alleine, was der Nachteil ist. Alle Partitionen haben die gleiche ID, aber das macht ja nur dann Probleme, wenn die gemeinsam in einem Linux-Rechner drinnen sind. Alternativ, wenn wir die Festplatten ausbauen können, machen wir das auch noch an unserem Computertruhe-Einrichtungs-PC mit so einem USB-SATA-Adapter. Weil meistens sind sie doch SATA-Geräte, aber Laptops möchte man nicht so gerne aufschrauben. Deswegen gibt es da diese Variante. Und ja, wir säubern halt die Tastatur und machen so die groben Sachen. Oftmals installieren wir noch mal ein bisschen RAM, so dass wir halt immer so auf 8 GB kommen. Manchmal geben wir auch welche mit 4 GB raus, aber das ist dann schon so ein bisschen grenzwertig. Das verbinden wir dann gerne mal so, dass wir einen schlechteren und einen besseren Laptop an eine Familie geben. Dann können die sich da mal so ein bisschen austauschen zwischen, heute nimmst du den besseren, heute nehme ich den besseren. Und Windows installieren wir jetzt gar nicht mehr. Das haben wir noch eine Weile gemacht, aber nachdem das ja abgekündigt ist und wir meistens dann doch die Rechner der i-Generation unterhalb der 7 bekommen, würde das bei uns eh nicht mehr vernünftig laufen, das 11er. Und dann sind wir da eigentlich auch auf der Religionsseite ziemlich gut d'accord.
Magst du noch was?
Genau.
Läuft der gerade noch ein bisschen?
Der braucht noch ein bisschen. Gut. Also wir machen, die meisten anderen Standorte machen eine Installation ganz klassisch, indem sie also den Installer durchklicken. Und dann gibt es noch so ein Post-Install-Skript, was dann so ein bisschen Zusatzpakete, Updates, also das apt auf dem aktuellen Stand ist, installieren und noch so ein bisschen Dokumentation auf dem Desktop draufschmeißen. Das haben wir hier auch gemacht, aber wir haben es dann nochmal in so ein Image verpackt, sodass wir in Chemnitz eben auch diesen Durchsatz schaffen, den wir letztes Jahr wieder geschafft haben.
Ja, das kann man sich natürlich mal ein bisschen die Frage stellen, wie schaffen das Menschen? Also so sieht es dann in Praxis bei uns aus. Da müssen wir noch umschalten auf die 3, oder?
Der dritte, ja.
Die 3 ist das, oder? Das sind technische Grenzen. Genau, so sieht es bei uns an den 2 Standorten aus. Wenn gebastelt und geschraubt wird, ist es überhaupt nicht für die Presse gestellt. Aber das trifft es, glaube ich, ganz gut, wie es bei uns gelegentlich so aussieht. Das Licht ist ungefähr auch genauso diffus, also von daher passt es ganz gut.
Arbeitsstättenverordnung.
Die Frage ist, wie schafft man das, erstens so einen Standort aufzubauen, so einen Standort zu betreiben, von den mittlerweile 10 in Deutschland existierenden, plus sozusagen dem Versandteam. Also das Versandteam sind Menschen, die, ich zitiere da einmal den Bayerischen Wald, weil ich glaube, ein Hammer aus dem Bayerischen Wald, wo jetzt München eher weit weg ist und Chemnitz auch noch ein bisschen weiter weg, die organisieren sich halt auch ja, rein digital, da werden die Rechner hingeschickt, Rechner sozusagen bei denen oft in der Küchenstube, also wir sind in Chemnitz da total gesegnet, also Chemnitz hat den Vorteil, es hat Räume, also so, dass wir uns an 2 Räumen ausbreiten können, einmal sozusagen im Chaos-Treffplatz, haben dafür zumindest ein bisschen auch Stellplatz und im Repair-Café, was auch sehr schön ist, weil dort wird eh repariert. Und wir sind donnerstags, wenn repariert wird, auf der anderen Seite des Raumes und geben Rechner raus, nehmen Rechner an, putzen mal ein paar Rechner, spielen mal sozusagen ein bisschen Linux drauf. Da ergänzt sich das ganz gut, was auch sehr angenehm ist für Menschen, die wissen dann, wir sind halt irgendwie da, das findet sich zusammen. Viele andere Computer-Truhe-Mitglieder machen das irgendwie am Küchentisch. Also es gibt Aufnahmen aus Schlafzimmern mit Kleiderschränken, wo ein Drittel des Kleiderschrankes aus Computern besteht. Das ist halt in Städten, wo Platz dann Mangelware ist, nicht so angenehm wie bei uns, wo man dann maximal 2 Rechner ab und zu mal daheim irgendwie hat und bearbeitet. Genau, Engagement wird oder dieses 100 Rechner im Jahr an einem Standort umsetzen, wird halt möglich, wenn man Spenden kriegt. Also die 100 Rechner müssen woher kommen und das ist nicht ein Rechner quasi, man hat das Problem gelöst und wir müssen halt uns fortlaufend immer wieder um Rechner kümmern. Das heißt, im Ticketsystem Angebote bearbeiten, organisieren, dass sie irgendwie zu uns geschickt werden, immer wieder rausgehen, Werbung machen, Klammer hier, wer einen Rechner hat zum Abgeben, bitte abgeben, dass wirklich ausreichend Rechner einfach reinkommen.
Vor allem Laptops.
Laptops, genau. Was natürlich auch immer nötig ist, sind Geldspenden. Also SSDs kosten Geld, die sind günstiger geworden, aber man braucht sie halt trotzdem. Also ja, wer was spenden mag, freuen wir uns natürlich auch immer. Kommt immer ein bisschen was rein, aber man rennt natürlich genauso draußen rum und macht ein bisschen Klingelputzen. Wollen Sie nicht mal, überlegt sich halt immer wieder einen guten Anlass. Wir brauchen Spenden für. Und natürlich Zeit. Also Zeitspenden ist Ehrenamt, wenn Menschen ihre Freizeit damit verbringen, Rechner in Stand zu setzen, weil man könnte auch Briefmarken sammeln, Rasen mähen, Netflix gucken. Ist halt eine Entscheidung, ob ich meine Zeit da hineinstecke. Und wodurch wird es erst recht möglich? Wir können halt Linux benutzen. Und es gibt sozusagen die Community, da sind wahrscheinlich viele hier auch Teil davon, die arbeiten daran mit, dass wir es quasi nutzen können. Wir nutzen weiterhin für diese ganze Organisation des Vereines, das ist sozusagen der nächste Punkt. Warum es sehr gut funktioniert, ist, der Verein ist krass strukturiert und krass digital organisiert. Also ich arbeite im öffentlichen Dienst, wie ich vorhin schon gesagt habe, da würde man sich manchmal freuen, es würde so laufen. Aber ja, es gibt es auch in der freien Wirtschaft, glaube ich, Exemplare, wo es nicht so gut läuft. Im Verein läuft es halt relativ gut, das heißt, wir haben ein richtig schönes Ticketsystem, wo man gut arbeiten kann, wo man sich das standortmäßig hin und her schieben kann. Wir haben ein Asset-System, wo wir einfach eintragen, wo steht welcher Rechner. Das führt manchmal zu lustigen Abkürzungen, irgendwie Garage von Tim hat man, glaube ich, mal auch einen schönen Standort oder wo auch immer. Hilft natürlich nichts, man muss trotzdem ab und zu mal Inventur machen, ob der Rechner wirklich dort steht, wo es im Asset-System eingetragen ist. Man muss das natürlich pflegen, das ist auch wichtig, hat aber für uns auch super Möglichkeit, das statistisch nachzuverfolgen. Wir können halt den verschlüsselten Tresor nutzen, auch eine Open-Source-Lösung, um halt das alles abzulegen, da im Zweifel bei technischen Nachfragen direkt an den Vorstand schreiben. Ich weiß es gerade nicht ganz aus dem Hut. Und das hilft, also um sozusagen so ein Ehrenamt möglich zu machen und in diesen riesigen Stückzahlenrechner umzusetzen. Und die haben eine Lagerdauer, ein Laptop bei uns von unter einem Monat. Also wenn man mal so Umschlagsrentabilität rechnen würde, das Zeug bleibt nicht lange bei uns liegen. Die Anfragen sind einfach so groß. Und was wir regelmäßig machen, ist wirklich das Ticketsystem zuschließen, dass wir keine neuen Anfragen annehmen können, weil wenn wir halt irgendwie 5 Laptops da haben und 50 Anfragen, kannst du ja nicht zaubern. Das vielleicht noch ein bisschen zur Einordnung. Genau, magst du weitermachen? Ist das soweit? Mhm. Soll ich dir mal umschalten? Was warst du, die 2 oder? Ne, die 1.
Die 2.
Die 2.
Ja, jetzt
du müsstest dich wieder rüber
schieben.
Ich kann auch spiegeln. Andere Richtung schieben. Ach, ich sehe gerade nichts. Ja.
Der will das nicht machen.
Mag er nicht.
Oh, jetzt haben wir es verpasst. So was. Ich steck's nochmal an.
Wie geht's
diesmal? Kommt was, yeah.
Jetzt.
Na, das reicht ja. Das Fenster muss ja nicht weggehen. Und ja, tatsächlich sind wir jetzt hier einmal durch. Der hat seine 18 GB. Könnte man vielleicht noch ein bisschen komprimieren etc. Aber es ist halt eine Quick und Dirty Lösung. Und der hat seine 18 GB rüberkopiert und die letzte Partition vergrößert. Und jetzt können wir auch hier die Kiste neu starten, den Stick abziehen und dann müsste jetzt auch der Bootbildschirm kommen. Bei diesem HDMI-Anschluss vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber weil der von Beginn an vielleicht kein Mirroring hat. Aber ich zeige es mal so in die Kamera. Es läuft. Der Laptop ist gerettet. Und er muss jetzt keine schlechte Software mehr ausführen und kann wieder einem guten Zweck zugeführt werden. Wow. Trotz, dass der Kali-Stick noch drin war, hat es funktioniert. Und jetzt können wir an diesem Laptop noch ein bisschen was rumrödeln. Also auch nur der zweite Desktop. Mirroring ist komisch. Ich weiß gar nicht, ob das hier änderbar ist. Also wir haben hier noch dann so ein Symbol, weil wir eine OEM-Installation machen. Da können wir dann draufklicken und die OEM-Installation beenden. Technisch passiert da, dass der aktuelle Benutzer erstmal angemeldet bleibt. Und wenn er dann das nächste Mal neu startet, dann löscht er den Benutzer erst, das ganze Verzeichnis. Und es kommt ein Bildschirm, wo man sich seinen eigenen Benutzer erstellen kann, was für die Klärung aller möglichen Fragen ganz gut ist, weil da sind die Leute dann meist auch auf ihrer Sprache geführt, wie sie jetzt hier Nutzer und Passwort anlegen, weil wenn wir es auch direkt auf die Tastatur schreiben, die Frage kommt garantiert, wie heißt das Passwort, wie heißt der Benutzer. Leider vergessen wir es auch manchmal, der OEM-Benutzer ist noch da. Aber so haben wir jetzt die Möglichkeit, hier nochmal App auszuführen oder die Leistungsdaten abzufragen, damit wir die in das Asset-System einpflegen können. Die sind da zwar eingepflegt, aber wirklich nützen tut es da drin eigentlich nichts. Aber wir können vielleicht irgendwann mal eine großartige Statistik dazu machen.
Probi, schalte ich mal wieder um.
Ja.
Ja, das vielleicht sozusagen mal von uns als Impuls von der Computertruhe und Erfahrung nach kann man im Vortrag gar nicht alles abdecken, was Menschen jetzt in der Praxis interessiert. Also wir können alle Fragen beantworten von, ja, wie mache ich einen eigenen Standort auf? Welche Rechner nehmt ihr? Wie macht man das im Ehrenamt? Macht das Spaß? Warum macht ihr das? Also gerne Fragen stellen, dann wissen wir, was wir antworten.
Wie viele seid ihr?
Also bundesweit aktuell 129.
Chemnitz, Frage, und Zwickau.
Wie viele ihr seid? Wir müssen die Fragen immer über das Mikro sprechen, damit die Milliarden im Internet draußen auch hören.
Die Milliarden,
gefragt
die Follower.
Genau, die armen Milliarden,
die ziehen. Ja, die Follower auf TikTok, also, genau.
Entschuldigung, die Frage war einfach, wie viele seid ihr?
Wie viele seid wir? Wir sind bundesweit 129 aktuell und in Chemnitz dürfen wir 7, in Zwickau irgendwie 3 bis 4 und erfahrungsgemäß machen ab 3, 4 Menschen Leute einen eigenen Standort auf.
Falls mal einer ausfällt,
genau,
sind auch noch 3 da.
Aber es gibt zum Beispiel auch so ein bisschen Standort, der neueste Standort, Standort Nord. Das sind halt Menschen, so sag ich mal, Großraum Flensburg, Lübeck, Hamburg zum Beispiel zusammengefasst, je nachdem, wie das so passt. Wenn Menschen weiter auseinander wohnen, ja, ist immer ein bisschen eine Frage und sehr standardindividuell, wie man sich dann organisiert, wie das dann so läuft, genau.
Jo. Danke für den Vortrag erstmal. Ihr habt ja vorhin so erwähnt, ihr macht manchmal das Ticketsystem zu, wenn ihr zu viele Anfragen habt. War ja das Beispiel 50 Anfragen, 5 Laptops. Wie wird denn dann entschieden, wer das zuerst bekommt? First in, first out? Oder?
Also schon. Beziehungsweise es gibt ja auch Menschen, die stellen eine Anfrage, brauchen einen Laptop, dann stellt man halt das Thema, wir brauchen einen Bedürftigkeitsnachweis und gerade dadurch, dass wir recht viele zum Beispiel Anfragen von Menschen aus der Ukraine haben, wird dann die Anfrage, haben wir sozusagen schon Standardtext und schreiben das auch in Ukrainisch, um das sozusagen den Zugang zu erleichtern und zum Beispiel auch mit DeepL hilft sehr viel im Übersetzen und geht dann sozusagen nach einer zeitlichen Reihenfolge nicht, wer als erstes Ticket geschrieben hat, sondern wer als erstes sozusagen die Anfrage vollständig hat mit Nachweis. Und dann wird es möglichst so abgearbeitet, beziehungsweise wir versuchen natürlich auch, weil wir oft mehr PCs haben, also ich glaube Anfang des Jahres hatten wir es mal, dass wir tatsächlich mal weniger Desktops hatten als Laptops, aber das kommt wahrscheinlich einmal in 5 Jahren vor, dieser Zustand.
Wir haben da so einen vorgefertigten Text und versuchen die Leute dann zu Desktops zu missionieren.
Ja, also wenn jemand zum Beispiel jetzt akut irgendwie was braucht und sagt, ja, du würdest jetzt ein halbes Jahr warten, wir könnten dir aber einen Desktop anbieten. Überleg nochmal, wenn es vielleicht irgendwie passt. Oder es fragen ja auch durchaus ältere Menschen mal bei uns zum Beispiel nach einem älteren, bedürftigen Menschen, die gar nicht so übelst agil irgendwie mal, die seit 20 Jahren dort wohnen und die nächsten 20 Jahre auch noch dort wohnen, wo sie jetzt wohnen, die mal so einen Desktop zu bewegen, weil sie auch einfach zum Beispiel auch augenfreundlicher ist, mit Monitor zu arbeiten, die kriegen natürlich meistens viel eher ein Gerät bei uns. Also muss man auch einfach dazu sagen. Ansonsten ist es halt
schneller dran.
Ja.
Und dann hängt es auch noch damit zusammen, dass die Tickets ja dann irgendwann jemandem zugewiesen sind und je nachdem, wer Zeit hat, diese Ausgabe erfolgt halt bei uns individuell, mehr oder weniger. Man lädt sich halt Leute ins Repair-Café meistens ein und macht dann diese Übergabe, die ja doch auch ein bisschen ein formaler Prozess ist, weil wir die Asset-Nummern austragen müssen, das dem Ticket zuordnen müssen, damit der Vorstand am Ende nicht mit einem Bein im Gefängnis steht, weil er keine Mehrwertsteuer gezahlt hat. Und da kann es natürlich dann schon sein, dass da eine Kunde dem einen Bearbeiter zugeordnet ist und der macht diese Woche nichts und ist halt erst nächste Woche dran.
Ja, also wir versuchen uns sie dann schon immer mal ein bisschen auch hin und her zu schieben, aber das eine sind halt wirklich, wie viele Laptops sind da und du kannst halt irgendwie an so einem Donnerstagnachmittag 7 Ausgaben irgendwie mal machen oder von mir aus mal 8, aber dann rauscht dir auch ein bisschen der Kopf. Also ist halt auch so ein bisschen Geschwindigkeitsding.
Vielleicht noch so eine Randnotiz, die Freunde von Hardware for Futures, die haben dann teilweise so viel Umsatz gemacht, die haben dann einfach so ein Fließband aufgebaut, Papier, Sachen eintragen, Bedürftigkeit nachweisen, noch irgendwas und dann gab es halt einen Stapel Tastaturen, einen Stapel Mäuse, einen Stapel Desktops oder Laptops und dann haben die da oder noch eine Tüte und dann gab es ja, nimmst du. Aber das haben wir bisher noch nie bei uns durchgeführt, weil es halt einfach noch nicht diese Massen gab. Weitere Fragen?
Ganz oben, ich komme.
Ich habe mal eine Frage zur Vereinsstruktur generell. Also wie autonom sind die einzelnen Ortsgruppen, also die Lokalaktiven? Wie sind eure Finanzen organisiert? Also wenn man da jetzt quasi einsteigen will, wie läuft das Ganze so ab organisatorisch?
Fangen wir mit den Finanzen an. Also wir haben kein eigenes Standortkonto, um die Frage zu beantworten. An sich ist der Verein quasi der Sitz im Breisgau und dort läuft es zum Beispiel auch mit der Darlegung gegenüber dem Finanzamt, weil irgendwie sozusagen 10 verschiedenen Finanzämtern oder 12 verschiedenen Finanzämtern in Deutschland zu erklären, was wir da jetzt genau machen, bis das durchstiegen wurde vom Amtsschimmel, sage ich jetzt mal, würde dauern. Also würde ich mir vielleicht gar nicht antun wollen und das sehen wir tatsächlich eher als Vorteil. Auch so das Thema Ticketsystem ist zum Beispiel zentral vorgegeben. Das Asset-System, also das ist so einfach unsere Bestandsverwaltung, haben wir, glaube ich, in Chemnitz mal ein bisschen angefangen. Da gab es auch Unterschiede, je nach Standort. Also ich meine, wer jetzt das vom Homeoffice zu Hause betreibt und 5 Laptops hat, der hat dann irgendwie eine andere Übersicht als wir mit 2 Standorten oder den 2,5 sozusagen mit Zwickau noch dazu. Und ansonsten entwickeln sich standortspezifisch, glaube ich, Gepflogenheiten des Arbeitens. Da schleicht sich von selbst irgendeine Autonomie ein, hat auch was mit den unterschiedlichen Größen einfach zu tun und ja, wie gearbeitet wird. Also ja, bei uns hat sich so ein Donnerstag ein bisschen mal im Repair-Café ein bisschen eingebürgert, also ein Jusus. Wenn du das halt daheim irgendwie machst, wenn du Zeit hast oder abends eine Stunde, ist es halt ein anderes Arbeiten.
Es gibt regelmäßige Treffen.
Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr regelmäßige Treffen online. Es gibt auch jährlich sozusagen ein Vereinstreffen. Man kann sagen, irgendwie hybrid, weil letzten Endes treffen sich irgendwie die Standorte an irgendeinem Ort und gucken zusammen sozusagen Vereinssammlung, weil du kannst nicht irgendwie 130 Leute irgendwie ganz an einen Ort bringen. Das schaffst du dann doch nicht ganz für einen Nachmittag. Gibt also von den Messenger-Gruppen, gibt sozusagen auch Standortgruppen, gibt zentrale Gruppen, gibt wie in guten IT-Dingen auch eine Spaßgruppe natürlich, so ein bisschen austauscht. Wir haben zum Beispiel in Chemnitz auch unseren eigenen Werbung, ja, Mastodon-Account, den wir recht autonom bespielen mit
unseren. Es gibt mehrere davon.
Ja, also von daher.
Also es ist datentechnisch schon so ein bisschen getrennt, aber die Finanzen sind zentral und wenn wir irgendwas brauchen, müssen wir den Vorstand fragen, hier das oder Briefmarken oder Paketmarken und dann wird uns das in aller Regel bewilligt, weil wir tun ja was im Sinne des Vereins. Aber es ist eben auch der Vorteil, dass die blöde Arbeit, die wird nur einmal gemacht und muss nicht jeder Standort für sich
machen. Schatzmeister betreiben, ja, ja. Genau.
Solche
Finanzen. Gab es eine
Frage. Ah, jetzt sehe ich ihn. Danke, Entschuldigung. Schläft der Arm schon ein. Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen.
Ja, ich nehme an, dass auch eine ganze Menge Computerschrott halt anfällt. Wie macht ihr das denn mit dem Recycling oder versucht ihr doch Einzelteile auszubauen, irgendwie dann wieder PCs, also so Frankenstein-mäßig zusammenzuknöppeln oder?
Also wir haben da so eine Hardware-Abteilung und die hat sich willig erklärt, so Schrottsachen gerne anzunehmen, weil die teilweise sogar noch versilbert werden. Aber da ist irgendwie so ein bisschen der Austauschplatz zwischen Sachen, die noch wieder zu PCs zusammengebaut werden können oder auch Laptops, die halt mal ihr Bildschirm noch spendieren können, also aus 2x1 und der Rest geht dann mal auf den Elektroschrott, der noch übrig bleibt.
Also wäre jetzt naiv zu glauben, dass bei uns nichts übrig bleibt und es kommt auch halt einfach vor, dass an so einem gerade Donnerstagnachmittag im Repair-Café halt einfach mal jemand seinen gut gemeinten Schrott ablegt. Manchmal ist es dann halt einfach so, also
manchmal können wir sie davon überzeugen, dass sie die selber hier in Chemnitz zum Weißen Weg fahren. Manchmal sind gut gemeinte Geschenke da.
Gibt es noch Fragen? Habe ich noch jemanden übersehen? Alles beantwortet.
Ist ja wunderbar. Alle wollen zum Kuchen, verstehe ich auch, ja.
Genau.
Vielen Dank. Bitte einen Applaus für die beiden. Wir haben für die Computer-Tour.